Amen. Welch gute Nachricht. Vielen Dank. Guten Morgen auch von mir. Herzlich willkommen auch an alle am Livestream. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir starten gleich rein. Wir befinden uns im dritten und schon letzten Teil unserer Predigtserie. Gewohnt göttlich. Und ich weiß nicht, ob du es die letzten Wochen verfolgen konntest. Wenn nicht, an dieser Stelle eine herzliche Einladung, es nachzuhören, absolut empfehlenswert. Es ging um unsere Gedanken, wie sie unser Leben bestimmen und beeinflussen und zugleich die Feststellung, dass es unsere Verantwortung ist und wir nicht Opfer unserer Gedanken sind. Es ging auch darum, dass die Bibel nicht auf Willenskraft oder positivem Denken setzt, sondern es um eine Herzensveränderung geht. Und Jesus einen so guten Plan für uns hat. Und wenn wir ihn zulassen, dass Veränderung möglich ist. Und wir hatten auch ein Zitat, das uns die ganzen Wochen begleitet hat, und ich würde es heute Morgen gerne nochmal vorne anstellen. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn es wird dein Schicksal. Und es ist eine Verkettung von Ereignissen, die so einen großen Einfluss auf unser Leben hat. Und was mich am meisten schockiert und zugleich begeistert, dass alles mit einer vermeintlichen Kleinigkeit beginnt, mit unseren Gedanken. Es schockiert mich, weil die Gedanken so viel Einfluss auf unser Leben haben können und es irgendwie so unscheinbar ist manchmal. Und auf der anderen Seite begeistert es mich, weil, wie wir es in den letzten Wochen schon gehört haben, wir in der Lage sind, etwas zu verändern. Und sie mit der Wahrheit der Bibel ersetzen können. Und wir kein Opfer, sondern Gestalter sind. Und für unsere Gedanken verantwortlich sind. Und ich habe viel über dieses Zitat nachgedacht und festgestellt, mir fehlt da noch was. Mir fehlt da eine Ebene davor. Daher nehme ich mir jetzt einfach die Freiheit, und würde heute Morgen gerne noch einen weiteren Aspekt in die Kette einfügen und ergänzen. Und zwar ganz am Anfang, achte auf dein Umfeld, denn es beeinflusst deine Gedanken. Und was meine ich damit? Ein paar Beispiele. Je nachdem, mit welchen Menschen du dich umgibst, kann es positiv oder negativ auf dich auswirken. Ein Umfeld gefüllt mit Dankbarkeit, mit Hoffnung, mit Glauben, wird sich anders auswirken, wie wenn du ständig mit Zynismus, Kritik oder Pessimismus konfrontiert bist. Oder die Sprache, in der wir uns umgeben. Es macht einen Unterschied, ob du hörst, du schaffst das, ich bete für dich, das hat Gott gut gemacht, wir finden den Weg, ich mag dich, oder das wird eher nichts. Du bist so eine Tüte. Du bist nicht genug oder was auch immer. Und unsere Gedanken übernehmen dann diesen Ton. Oft, vielleicht auch unbewusst. Und so können wir so viele Bereiche ansprechen. Musik, Medien oder unsere physische Umgebung. Zum Beispiel kann ein ruhiger und aufgeräumter Ort helfen, klar zu denken und zu beten. Oder uns zu fokussieren. Oder auch raus in die Natur zu gehen. Und im Gegensatz Chaos, Lärm, Reizüberflutung fördert eher innere Unruhe und Zerstreuung. Und ich kenne das von mir, manchmal habe ich so eine innere Unruhe, die mich umtreibt und dann fange ich an aufzuräumen. Und wenn ich dann diese äußere Ordnung wiederhergestellt habe, merke ich, wie meine innere Ruhe auch oder mein Inneres auch zur Ruhe kommt und diese Ruhe wiederhergestellt wird. Ich habe das leider nur ein, zweimal im Jahr. Den Rest des Jahres halte ich es einfach aus. Aber ich hoffe, das gibt euch ein gutes Bild, warum ich glaube, dass unser Umfeld so viel mit unseren Gedanken zu tun hat. Und wir auf unser Umfeld achten sollten, weil es unsere Gedanken beeinflusst. Und ich habe vor vielen Jahren einen Huhn kennengelernt. Das Putt-Putt-Huhn. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Und wenn nicht, möchte ich es euch vorstellen. Ich habe ein Bild mitgebracht. All das, was das Huhn vorne reinsteckt, der Input, wird verarbeitet, Putt-Putt, und kommt irgendwann hinten wieder als Output raus. Irgendwie logisch. Und bei uns Menschen ist es ähnlich. Mit dem, was wir uns füttern, Also mit den Dingen, mit denen wir uns beschäftigen, über die wir nachdenken, die wir sehen, die wir hören, die kommen am Ende wieder raus. Oder ist in Maras Worten zu sagen, wenn der Mensch redet, redet er über sich selbst. Und auch hier ein paar Beispiele. Wenn ich mir manche Filme anschaue und nachts aufgrund von schlechten Träumen und Gedanken nicht schlafen kann, muss ich mich nicht wundern, sondern an meinem Input arbeiten. Wenn ich viel Zeit mit meinen geschiedenen Freunden verbringe und sie mir von den vermeintlich schönen Seiten einer Trennung berichten, muss ich mich nicht wundern, wenn ich über Scheidung nachdenke, sondern an meinem Input arbeiten. Wenn ich viel mit Jugendlichen abhänge und merke, dass ich ihre Sprache und Worte übernehme, muss ich mich nicht wundern, sondern weiß, ich habe alles richtig gemacht. Ja. Das war deep, ne? Wobei sie mir manchmal sagen und verbieten, in Jugendsprache zu sprechen, dass in meinem Alter macht man das nicht, ist nicht mehr angesagt. Ja, das ist hart manchmal. Aber unser Umfeld, unser Input nimmt Einfluss auf unseren Gedanken in unserem Leben. Und auch die Bibel spricht darüber. Schreibt zum Beispiel Paulus in 1. Korinther 15, Vers 32. Wenn die Toten nicht auferstehen, dann haben alle Recht, die sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch durch solche Sprüche nicht täuschen, denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Kommt endlich zur Besinnung und sündigt nicht länger. Zu eurer Schande muss ich feststellen, dass einige von euch Gott im Grunde gar nicht kennen. Oder auch Sprüche 13, Vers 20. Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Unser Umgang, unser Input hat direkten Einfluss auf unsere Gedanken, unsere Gewohnheiten und nicht zuletzt unser Leben. Und es geht jetzt nicht darum, ein perfektes Umfeld zu kreieren und alles vermeintlich Böse aus unserem Leben zu entfernen, weil dann müssten wir irgendwo auf eine einsame Insel im Nirgendwo zurückziehen und jeglichen Kontakt zur Außenwelt abschneiden. Das ist nicht Gottes Plan für unser Leben. Aber vielmehr geht es darum, an den Dingen zu arbeiten, an denen wir was ändern können. Und so eine möglichst stabile Grundlage zu schaffen, die in der Lage ist, den Rest aufzufangen. Für Kinder zum Beispiel ist das das Elternhaus, die Familie. Vielleicht ist es dein Ehepartner, Freunde oder der eine Arbeitskollege. Meine Gemeinde, meine Zeit am Morgen mit Jesus oder am Abend oder wann auch immer, die mich ermutigen, die an mich glauben, die mich anfeuern. Und das wird vieles auffangen von dem, was täglich auf uns einströmt und verarbeitet werden muss. Okay, so viel zur Einleitung. Zum Abschluss der Predigtserie würde ich gerne auf diesen Aspekt von göttlichen unseren Gewohnheiten eingehen. Denn wie schon gesagt, es geht nicht um Selbstoptimierung oder einfach darum, gute Gewohnheiten in unserem Leben zu etablieren und dann wird schon alles. Ich glaube, erst dieser göttliche Aspekt, die Veränderung, die Gott tief in uns schafft, in unserem Herzen, führt zu einer Entscheidung, führt zu einer Veränderung unseres Herzens von innen nach außen. Und das macht den Unterschied. Und zugleich merke ich, mein Leben ist manchmal so gefüllt, dass schon so grundlegende Dinge zu kurz kommen. Und ich merke auch, um schlechte Gewohnheiten einzuüben und zu entwickeln, braucht es nicht viel Energie. Die kommen meist von ganz alleine. Zum Beispiel zu viel Süßigkeiten essen. Das kann jedes Kind. Stunden vorm Fernseher oder Handy zu sitzen. Das Geschirr auf die Spülmaschine, anstatt in die Spülmaschine zu stellen. Schuhe, Jacken, Mützen einfach wieder in ihren Platz zurückzustellen. Oder Hände waschen, nachdem man auf Klo war. Ihr merkt schon, welche Themen uns zu Hause beschäftigen. Und mit Sicherheit, ich hoffe, es sind bei dir andere Themen in deinem Leben. Aber Fakt ist, schlechte Gewohnheiten sind wie Unkraut. Sie kommen meist von ganz allein. Und diese gute und lebensspendenden Gewohnheiten, die brauchen mehr Energie, um sie in unserem Leben zu etablieren. Und daher möchte ich heute Morgen gerne einen Blick auf unsere Gewohnheiten werfen und euch gerne drei Punkte mitgeben, von denen ich glaube, dass sie diesen Aspekt göttlich hervorheben. Und vielleicht im ersten Blick sogar eher untypisch sind. Das erste ist ein Tempel Gottes. Und dazu auch eine Bibelstelle, 1. Korinther 6, Abvers 12. Ein bisschen länger, aber wir schaffen das. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist zwar alles erlaubt,
Doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ihr sagt, das Essen ist für den Bauch da und der Bauch für das Essen. Richtig. Doch vor Gott ist beides vergänglich. Unser Körper aber wurde nicht zur Unzucht geschaffen. Er ist für den Herrn bestimmt und der Herr sorgt für ihn. Durch seine göttliche Kraft wird Gott uns von den Toten auferwecken, so wie er den Herrn von den Toten auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper zum Leib von Christus gehört? Darf ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Und bevor ich gleich mein Hauptaugenmerk auf den Anfang und das Ende lege, kurz zum Kontext von Vers 13. Das Essen ist für den Bauch da und der Bauch für das Essen. Es ist vermutlich, oder es handelt sich hier um ein korinthisches Sprichwort. Und die Christen aus Korinth benutzten dieses Sprichwort, um ihre Unzucht zu rechtfertigen. So ganz nach dem Motto, mein Körper will Nahrung, also gebe ich ihm oder esse ich. Und mein Körper will Sex, also gehe ich zu einer Prostituierten. Wo ist das Problem? Wo ist der Unterschied? Sie gaben ihrem Körper alles, was ihr Körper wollte. Und Paulus zeigt hier jedoch deutlich auf, dass dieses Motto oder Sprichwort, das sich auf unwichtige Speisevorschriften bezieht, nicht auf sexuelle Unmoral anzuwenden lässt. Und es einen großen Unterschied zwischen Essen und Unzucht ist. Und Paulus fasst das sozusagen in den Rahmen, der bei Vers 12 beginnt mit, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut, und endet mit Vers 19, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und vielleicht denkst du, Unzucht, Prostituierte, ist überhaupt so mal gar nicht mein Problem, da bin ich safe. Dann hoffe ich, du bist mir nicht böse, wenn ich da noch ein paar andere Themen mit hineinnehme. Themen wie zum Beispiel zu viel Alkohol, Pornografie, Drogen, Rauchen, übermäßiges oder ungesundes Essen, Bewegungsmangel, aber auch Dauerstress, Schlafmangel, Überforderung, ich bin immer an meinen Grenzen, Medikamentenmissbrauch und so weiter. Es ist doch erstaunlich, was wir manchmal unserem Körper antun. Und ja, Paulus schreibt, keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf unseren Körper wie Unzucht. Was jedoch nicht bedeutet, dass es andere Themen gibt, die auch eine Auswirkung haben. Und ganz ehrlich, ich möchte uns kein schlechtes Gewissen machen. Ja, vielleicht ein bisschen auf die Füße treten und einen Spiegel vorhalten. Genauso wie ich mir den Spiegel vorhalte. Denn letztendlich sitzen wir alle im selben Boot. Aber ich möchte uns vielmehr daran erinnern, was für ein Geschenk wir haben mit unserem Körper. Wie wertvoll er ist. Und wie ein Leben lang ihn brauchen werden. Und wie gut damit umgehen sollten. Und mir helfen solche Bibelstellen, ein Augenmerk darauf zu richten. Und damit zu Gott zu kommen. Mein Leib, mein Körper ist für den Herrn geschaffen. Und ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in mir. Welch großartiger Gedanke. Und wie sehr wünsche ich mir, dass er eine schöne und funktionierende Wohnung findet und in mir hat und nicht eine vollgemüllte und kaputte. Wenn er sagt, geh und mach dies und jenes, ich sagen kann, kein Problem, bin dabei. Und daher möchte ich uns ermutigen, Gewohnheiten in unserem Leben zu etablieren, die unserem Körper gut tun. Denn wir haben nur den einen, und er sollte mindestens 80 Jahre halten. Den zweiten Aspekt habe ich überschrieben mit Aufopfern der Liebe. Und Liebe ist schon ein schönes Wort, oder? Alle wollen geliebt werden. Und als ich frisch verliebt war, dachte ich, dass Liebe einfach ein großartiges Gefühl ist. Das niemals vergehen sollte. Die Schmetterlinge, die rosarote Brille, auf Wolke 7. Es war alles viel schöner und bunter und heller. Ja, Pustekuchen. Mit der Zeit muss ich feststellen, das Gefühl vergeht. Und nach dieser Geliebtheitsphase bin ich aktiv geworden oder musste aktiv werden, um den Gegenüber zu lieben. Und zwischen weiß ich, Liebe zu zeigen, kostet etwas. Und in der Regel ist eins der drei folgenden Dinge, die wir nicht unbedingt immer gerne hergeben: unsere Zeit, unser Geld oder unsere Energie. Und so ist die Schlussfolgerung nicht mehr so weit, dass jemanden zu lieben auch bedeutet, etwas zu geben oder anders gesagt, ein Opfer zu bringen. Und letztendlich, darin ist Gott, der Vater, uns so ein großes Vorbild, weil er alles gegeben hat und selbst seinen Sohn nicht verschont hat. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und hast du dich auch schon mal gefragt, warum Gott seinen Sohn geschickt hat und nicht selbst gekommen ist? Ich ja. Aber seitdem ich selbst Vater bin, verstehe ich, wie viel mehr dieses Opfer für einen Vater bedeutet, seinen Sohn zu geben, als es selbst zu erledigen. Wenn meine Kinder leiden, dann bricht es mir das Herz. Ich würde alles geben, ihnen den Schmerz zu nehmen und für sie zu tragen. Es ist für mich härter, meine Kinder leiden zu sehen, anstatt selbst zu leiden. Und ich vermute stark, bei Gott wird es nicht anders sein. Also hat er wirklich sein Ein und Alles gegeben, das, was ihm am wichtigsten war, für dich und mich, sodass wir das ewige Leben haben können. Was für ein Opfer, um seine Liebe zu zeigen. Manchmal frage ich mich, wie würde die Welt aussehen, wenn die Menschheit von so einer Liebe angetrieben wäre? Es wäre definitiv eine bessere. Ohne Krieg, ohne Hunger, ohne Schimpfwörter, ohne Streit, ohne Scheidungen und so viel mehr. Und ja, mir ist bewusst, so eine Welt, in der Liebe herrscht, wird es niemals geben. Zumindest nicht auf dieser Erde. Das erwartet uns im Himmel. Und dennoch glaube ich, jeder von uns kann in seiner Welt einen Unterschied machen, wenn wir uns von dieser Liebe füllen lassen und das Weitergeben uns zu einer Gewohnheit machen. Was würde sich ändern, wenn du eine solche Liebe für deinen Ehepartner, deine Kinder, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn oder den nervigen Autofahrer vor dir, der auf der Straße so lang schleicht, oder Menschen in Not hättest? Paulus schreibt in 1. Korinther 13 von der Wichtigkeit der Liebe in unserem Leben. Vers 1: Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in den Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben haben, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich allen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Ohne Liebe verliert all das, was Paulus hier aufzählt, ihren Wert. Und auch hier, es geht nicht um Selbstoptimierung. Wir können das nicht aus uns heraus produzieren. Wir müssen nicht uns einfach noch ein bisschen mehr anstrengen und ein bisschen mehr lieben. Das Resultat wird sein, wir werden ausbrennen und am Ende hat keiner gewonnen. Sondern es geht um eine innere Veränderung, eine Berührung des Herzens. Es geht darum, herauszufinden, was Gott auf dein Herz gelegt hat. Es gibt zum Beispiel Menschen in dieser Kirche, die ein Herz für Obdachlose haben. Und es gibt andere, die ein Herz für Kinder haben. Und beides ist gut. Beides passt zu dieser Person wie Faust aufs Auge. Und Gott hat etwas in ihr Leben gesprochen und gelegt. Aber das heißt doch nicht, dass der eine den Auftrag des anderen jetzt erfüllen muss. Und jetzt auch noch die Obdachlosen bzw. die Kinder lieben und haben muss. Sondern es geht doch darum, das zu nehmen, was Gott dir gegeben hat und das Beste daraus zu machen und die Menschen zu lieben. Und ein drittes, es geht darum, und das zuallererst, uns immer wieder von der Quelle zur Quelle zu kommen und uns von Gottes Liebe füllen und erfüllen zu lassen. Das bringt mich heute Morgen zum dritten und letzten Punkt. Schaffe Raum. Wir glauben an Gott, der eine persönliche Beziehung mit uns haben möchte, mit jedem Einzelnen. Und der durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, alle Voraussetzungen geschafft hat, dass das möglich ist. Jesus hat zum einen unsere Schuld und Sünde getragen und auf sich genommen und uns rein gemacht. Und zum zweiten ist durch ihn der Weg zu Gott, dem Vater, frei. Und wir können kommen, wie wir sind. Mit Zuversicht, mit der Gewissheit, dass Jesus den Weg bereit gemacht hat. Und letztendlich ist das wie in einer menschlichen Beziehung. Sie braucht Zeit. Zeit zum Reden, Zeit für Gemeinschaft, Zeit für dieses und jenes. Wenn ein Ehepaar zum Beispiel keine Zeit miteinander verbringt, stellt sich die Frage, wie lange das gut geht. Und die gute Nachricht, Gott hat immer Zeit für dich. Er ist immer da. Bei ihm gibt es keine Sprechzeit. Es gibt keinen Wartebereich oder keine Warteschlange, auch keine Rangfolge oder irgendwelche Voraussetzungen oder Kriterien, die wir erfüllen müssten. Er ist jede Sekunde unseres Lebens nur ein Gebet entfernt. Wie großartig. Also liegt der Ball bei uns, immer wieder diese Räume zu schaffen für ihn, für Gott Raum zu schaffen, diese Beziehung zu pflegen und zu vertiefen. Und Gewohnheiten können dabei helfen, wie zum Beispiel in der Ehe. Es kann die Gewohnheit eines gemeinsamen Frühstücks oder Abendessens eine gute Sache sein. Oder dienstags Eheabend oder donnerstags gemeinsam Sport oder Kino Freitag oder was auch immer. Und genauso geht es auch in der Beziehung zu Gott. Und daher die Frage an dich, welche Gewohnheiten hast du, Räume für die Begegnung mit Jesus in deinem Leben zu schaffen? Das kann ein Sonntagmorgen sein, Gebet, ein Spaziergang, Gemeinschaft, Gespräche, auch Zeiten der Ruhe und Einkehr. Und natürlich, wie Matita das die letzte Woche schon gesagt hat, und ich möchte es nochmal unterstreichen, die Bibel zu lesen. Wir müssen wissen, was in der Bibel steht, weil es so eine wichtige und entscheidende Grundlage ist. Nicht nur für unsere Gedanken, sondern auch darum, Jesus besser kennenzulernen. Und ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, Jesus zu begegnen. Und wir Menschen sind darin so unterschiedlich. Das, was für deinen Nachbarn gut ist, ist für dich vielleicht gar nicht so fruchtvoll. Und so ist es eine Reise, deinen persönlichen Zugang zu entdecken. Und das zu wissen, wird es wiederum leichter machen, solche Räume zu schaffen. Und dabei geht es nicht um ein stundenlanges Ausrichten und Einschließen. Also natürlich, wenn du Zeit hast, sprich nichts dagegen. Mach das gerne. Aber manchmal sind es 5 Minuten, die einen Unterschied machen und Jesus Raum schaffen. Denn er braucht keine Anlaufzeit und keine Anreisezeit. Er ist bereits da und bereit, dir zu begegnen, wenn wir bereit sind. Und daran scheitert es doch leider manchmal, zumindest bei mir. Also bleibt die Frage, wo schaffst du Räume für göttliche Begegnungen? Dieses bewusste Ausrichten, auf Jesus zu hören, zu empfangen, sich mit der Liebe des Vaters füllen zu lassen und einfach zu sein. Entscheidend ist nicht die Länge, sondern die Regelmäßigkeit. Und hey, wenn du Christ bist, dann ist das nicht optional, sondern das sollte vielmehr eine Priorität und ein Privileg sein in unserem Leben. Wenn wir unseren Kalender befüllen, dann ist das die erste Sache, die wir eintragen. Und ich weiß, als Mama mit kleinen Kindern zum Beispiel, kannst du keinen Kalender befüllen. Und dennoch, glaube ich, kannst du es zu einer Priorität machen. Und du wirst Zeiten finden, diese 5 Minuten am Tag. Auch wenn es dich vielleicht etwas kostet, aber es lohnt sich. Denn diese Räume werden unsere Beziehung stärken. Sie werden unsere Gedanken beeinflussen, unser Leben füllen und bereichern, unsere Beziehungen zu anderen verändern und unseren Liebestank immer wieder füllen von ihm, von der Quelle. Und es wird uns helfen, auf unseren Körper zu achten. Und wisst ihr, heute ist der perfekte Tag, um damit zu starten. Und so kommen wir langsam zum Ende dieser Predigt und auch zum Ende der Predigtserie. Und unser Wunsch, unsere Hoffnung ist, dass es dich weiterbringt. Dass es dich ermutigt, nochmal über Themen nachzudenken, auch vielleicht Gedanken anzugehen und Dinge zu verändern.
Und wir es Gott erlauben, diese Herzensveränderung in uns vorzunehmen. Und so erleben, wie er wirkt und welche Gedanken er über unser Leben hat und was er für uns geplant hat. Dass da Liebe, Hoffnung, Freude, Sicherheit, Friede, Zuversicht, Gnade unser Leben füllt. Und ich möchte mit den Worten enden, mit denen Paulus seinen Brief an die Philipper beendet hat. Philipper 4, Vers 8. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt habt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Und ich möchte uns einladen, diese Worte mit in unsere Woche zu nehmen und aktiv auf das Gute zu achten, uns darauf zu konzentrieren und darüber nachzudenken. Räume zu schaffen, diese aufopfernde Liebe zu suchen und auf unseren Körper zu achten. Und wir würden gerne zum Abschluss, die Band ist schon bereit, ein Lied singen und einfach auch nochmal die Möglichkeit geben, so einen Raum zu öffnen für eine persönliche Beziehung, Begegnung. Vielleicht hast du Lust mitzusingen. Vielleicht hast du Lust, sitzen zu bleiben und einfach zu sein. Es ist alles gut. Aber ich wünsche mir, dass Gott dir begegnet. In seiner Liebe. In seiner Hoffnung. Und dir seine Zuversicht zuspricht.
Du bist der Herr, der Herr, der Herr.
Jesus, so kommen wir zu dir. Deine Gegenwart. Du bist unser Ein und Alles. Du hast alles gegeben. Wo wäre ich nur ohne dich gerade? Heiliger Geist, wir laden dich ein. Komm und wirk du. Komm und wirke du in unseren Herzen, in unserem Leben. Danke, Jesus, dass du mit deiner Fülle an Liebe kommst. Menschen vielleicht auch gerade in Einsamkeit sind. Danke, Gott, dass du diesen Liebestank füllst bis zum Überfließen. Danke, dass du uns Hoffnung schenkst, Zuversicht. Danke, dass dein Friede sich breit macht. Jesus, wir wollen dir Raum schaffen. Heiliger Geist, komm und wirke du. Gerne mit einer Frage schließen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast zum ersten Mal gehört, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Sein Leben gegeben hat. Dass es die Möglichkeit gibt, eine Beziehung mit ihm zu haben. Dass er dein Herr und Retter sein möchte. Dein Leben füllen möchte mit Frieden, mit Sinn. Hoffnung, mit dieser Liebe. Und auch hier liegt der Ball bei dir. Er ist nur eine Entscheidung entfernt. Und wenn du das bist, ich möchte dir gleich die Möglichkeit geben, um mir ein kurzes Handzeichen zu geben, dann würde ich es lieben, für dich zu beten. Und diese Entscheidung für Jesus einfach sichtbar zu machen. Und vielleicht bist du auch hier und du sagst, ich war mal auf dem Weg. Aber es gab da ein paar Kreuzungen, da bin ich falsch abgebogen. Auch deine Chance, heute Morgen umzukehren zu dem liebenden Vater, der alles für dich gegeben hat. Und wenn du das bist, ich würde dir das lieben, dich mit ins Gebet einzuschließen. So, wenn du das bist, gib mir noch ein kurzes Handzeichen, dass ich weiß, für wen ich bete. Dankeschön. Noch jemand hier, der sagt, das ist mein Schritt heute Morgen. Jesus, danke dir für jede Hand, die nach oben gegangen ist. Danke dir für jede Entscheidung. Danke, dass du das Leben dahinter siehst. Danke, Gott, dass du das Freude im Himmel ist über jeden, der umkehrt. Und ich danke dir, dass du den Menschen begegnest, jetzt gerade mit deiner Liebe, mit deiner Hoffnung, mit deinem Frieden. Dass sich etwas in ihren Herzen verändert. weil du ihnen begegnet bist, Gott. Dafür danke ich dir von Herzen. In Jesu Namen.